Schönen guten Morgen. Schön, euch wiederzusehen. Ich bin nicht der Hans-Jörg, ich bin der Michael. Eigentlich war der Hans-Jörg heute da. Aber wir haben bei uns eine Kindersegnung und der Älteste ist ja gebraucht worden. Und jetzt bin ich diese Woche für ihn eingesprungen. Aber ich freue mich, dass ich da sein kann und euch wieder mal sehen kann oder ein paar mehr Leute sehen kann. Ja, das ist ja in Zeiten wie diesen nicht so ohne, ja, nicht so leicht. Okay. Wie manche von euch wissen, ich bin ja fürs Weiße Kreuz Österreich mehr und mehr in der Sexualethik aktiv und mein großes Herzensanliegen ist es einfach, Männern und Frauen in Wert zuzusprechen. Und deswegen bin ich auch heute da, insbesondere für euch Frauen. Ja, immer wieder suche ich im Internet, in Zeitungen nach Artikeln rund ums Thema Sexualität, eben weil ich in der Sexualethik aktiv bin und vor 2 Wochen bin ich auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen und gelesen habt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Artikel über Sexualität überhaupt liest. Ja. Aber da stand ganz groß, quasi in der Schlagzeile, Pinky Gloves, Shitstorm für Menstruationshandschuhe aus Höhle der Löwen. Ja, Höhle der Löwen ist so ein quasi Casting-Show auf Fox, auf diesem Fernsehsender. Und da können quasi Unternehmensgründer ihre brandneue Geschäftsidee Investoren vorstellen, mit der Hoffnung, dass sie von denen halt quasi finanziell unterstützt werden. Ja? Und in diesem Artikel heißt es dann dazu, ein Produkt zweier Männer sorgte am Montagabend beim Publikum für Empörung und Entsetzen. Die sogenannten Pinky Gloves, entwickelt von zwei deutschen Männern, sollen Frauen die diskrete und geruchsneutrale Entsorgung von Menstruationsprodukten ermöglichen. Wir beide sind echte Frauenversteher, leiteten die beiden ehemaligen Bundeswehrsoldaten ihren Pitch ein. Als solche wollen sie Frauen das Leben einfacher machen und haben dabei die Pinky Gloves erfunden. Tja, in den darauffolgenden Tagen folgte dann ein noch nie dagewesener Shitstorm, bezogen auf diese zwei Frauenversteher. In einem Tweet schrieb dazu eine Frau: Wir brauchen keinen Handschuh, um ein Tampon zu wechseln. Wir brauchen kein weiteres Produkt, das Menstruierende weiter beschämt und unter Druck setzt. Was wir wirklich brauchen, ist ein verändertes Mindset. Wir bluten, get over it. Eine Woche später, also jetzt in dieser letzten Woche, war wieder ein Artikel im Standard zu finden über diese zwei Frauenversteher. Und darin wurde beschrieben, dass sie quasi ihr Produkt vom Markt nahmen und sich in einem Tweet entschuldigten, bei dem sie allerdings noch etwas anmerkten. Und zwar schrieben sie da: Was uns nachhaltig sehr trifft, ist die Tatsache, dass wir einer heftigen Welle an Hass, Mobbing und Gewaltandrohungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt sind. Wir werden auf offener Straße attackiert und beschimpft. Wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen und sie verstanden. Wir halten das nicht mehr aus und sind mit unseren Kräften am Ende. Bitte hört damit auf, uns, unsere Familien und Unterstützerinnen anzugreifen und zu bedrohen. Tja, ich weiß nicht, was ihr von diesem Produkt und auch von dieser Kritik haltet. Ist jetzt auch nicht das Entscheidende, aber mir hat es eines deutlich gemacht oder eigentlich zwei Dinge deutlich gemacht. Das Erste, dass die Menstruation immer noch etwas Unreines ist, beziehungsweise so als betrachtet wird. Das wird nicht nur immer, also das wird zwar in diesem Artikel auf diese zwei Männer bezogen, aber ich weiß es auch von Frauen, dass sie quasi die Menstruation als etwas Abstoßendes empfinden. Und das Zweite, dass Frauen schlichtweg unter dieser Stigmatisierung leiden. Sonst hätte diese Geschäftsidee nicht einen derartigen Shitstorm ausgelöst. Vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Thema, die Menstruation, über sowas zu predigen. Ich weiß nicht, ob man schon mal eine Predigt darüber gehört hat. Ja? Aber die Menstruation hängt ja unmittelbar mit der Weiblichkeit, also der Möglichkeit, schwanger zu werden, zusammen. Natürlich gehört zur Weiblichkeit viel mehr, das möchte ich betonen, sonst kriege ich jetzt einen Shitstorm, ja, als schwanger zu werden. Aber die Menstruation ist immerhin ein wiederkehrendes Zeichen, das mit vielen Unannehmlichkeiten und Schmerzen einhergeht und das die Frauen so regelmäßig an ihr weibliches Potenzial erinnert. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie versteht ihr dieses? Wie versteht ihr euer weibliches Potenzial? Ich glaube, dass der Grund für die Ablehnung der Weiblichkeit letzten Endes in Gottes Fluch, der auf dem Sündenfall folgt, zu finden ist. Dort heißt es in 1. Mose 3, Vers 16, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Um diesen Fluch zu überwinden, braucht es eine neue Bedeutung der Weiblichkeit, die sowohl von Frauen als auch von Männern verstanden wird. Jesus als echter Frauenversteher hat der Weiblichkeit diese neue Bedeutung gegeben. Aber meine Erfahrung ist, dass wir als Christen, und deswegen predige ich auch darüber, sie nicht kennen, geschweige denn sie verinnerlicht haben. Hier spricht nicht nur unser heutiges Verständnis von Weiblichkeit gegen uns, wie das ja auch in diesem Artikel oder diesen beiden Artikeln und diesem ganzen Shitstorm einfach zutage tritt, sondern auch das gesamte Verständnis der Kirchengeschichte. Denn in der Kirchengeschichte galt die Frau während ihrer Menstruation sowie 40 Tage nach der Geburt aufgrund ihrer Unreinheit für kultunfähig. Das heißt, die durfte nicht an der Messe bzw. an dem Kommunionempfang in der katholischen Kirche teilnehmen. Und selbst durch die Geburt wurde sie verunreinigt, woraufhin eine rituelle Aussegnung durch den katholischen Priester erfolgen musste. Woher kommt dieses falsche Verständnis von Weiblichkeit? In Bezug auf die Menstruation heißt es in 3. Mose 15, Vers 19 bis 22, wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie 7 Tage unrein. Wer sie berührt, ist ebenfalls bis zum Abend unrein. Alles, worauf sie sich in dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Und jeder, der ihr Bett oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss sich und seine Kleider waschen. Bis zum Abend bleibt er unrein. Und in Bezug auf den Wochenfluss heißt es in 3. Mose 12, Vers 2 bis 7. Oh, jetzt habe ich was Falsches gedruckt. Danke. Wenn eine Frau einen Jungen zur Welt bringt, gilt sie 7 Tage lang als unrein. Genauso wie bei ihrer monatlichen Blutung. Am 8. Tag soll der Junge beschnitten werden. Die Mutter muss wegen ihrer Blutungen noch weitere 33 Tage zu Hause bleiben, bis sie wieder rein ist. In dieser Zeit darf sie nichts Heiliges anfassen und das Heiligtum nicht betreten. Hat sie ein Mädchen geboren, ist sie 2 Wochen unrein, wie bei ihrer monatlichen Blutung. Danach soll sie wegen ihrer Blutungen weitere 66 Tage zu Hause bleiben und als unrein gelten. Wenn die Zeit vorüber ist, ganz gleich, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen hat, soll sie dem Priester ein einjähriges Lamm als Brandopfer und eine Turteltaube oder eine andere Taube als Sündopfer zum Eingang des heiligen Zeltes bringen. Der Priester bringt ihr Opfer mir, dem Herrn, dar, damit die Unreinheit der Blutung von ihr genommen wird und sie wieder rein ist. Diese Weisung gilt für jede Frau, die einen Jungen oder ein Mädchen geboren hat. Wenn man so diese zwei Absätze in der Bibel liest, dann kann man durchaus nachvollziehen, warum die Frau in der Kirchengeschichte zu bestimmten Zeiten als kultunfähig galt. Allerdings, und das ist wichtig hier zu bemerken, wurde sie dem mosaischen Gesetz nach nicht aufgrund ihrer Weiblichkeit oder aufgrund ihrer Geburt unrein, sondern, wie es in 3. Mose 12, Vers 4 bis 5 hier heißt, wegen ihrer Blutungen oder in Vers 7, wegen der Unreinheit der Blutung. Sowohl während der Menstruation wie auch während des Wochenflusses wird ja totes Gewebe aus der Gebärmutter abgestoßen und so reinigt sich ja die Gebärmutter. Reinheit bzw. Unreinheit war im Alten Testament ein Zustand, an dem es sich entschied, ob derjenige, ob der Jude sozusagen, in die Gemeinschaft mit Gott treten darf oder nicht. Ja? Denn an Gottes Volk Israel ging ja die Aufforderung, sich zu reinigen, oder man kann auch sagen, sich zu heiligen, da ja auch Gott rein, also heilig ist. Der zentrale Vers dazu von dem sie dann auch alle Reinheitsvorschriften ableiten. Da steht in 3. Mose 19, Vers 2, da heißt: Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Wie ist das jetzt zu verstehen? Nun, die Schöpfung wurde ja durch den Sündenfall verunreinigt. Ja, die Sünde kam in die Welt und mit ihr verschiedenste Folgen. Ja. Und um in Gemeinschaft mit Gott treten zu können, muss der Mensch sich jetzt reinigen, damit er Gott begegnen kann. Und damit sozusagen Gott heiligen, weil er Gott heilig ist. Es ist also wichtig zu verstehen, dass der Mensch nicht erst dann unrein wird, wenn er eine konkrete Sünde begeht, sondern auch, wenn ihm Folgen dieses Sündenfalls anhaften, wie zum Beispiel jegliche Art von Krankheit. Denn Krankheit ist ja nichts, was Gott geschaffen hat. Krankheit steht im Zusammenhang mit dem Tod. Warum? Weil sie den Menschen schwächt. Der Tod ist quasi die letztendliche Folge der Krankheit. Krankheit ist also somit nichts Reines, sondern etwas Unreines. Und deswegen ist auch jeder kranke Mensch unrein vor Gott. Und deswegen gab es im mosaischen Gesetz auch Reinigungsvorschriften für kranke Menschen, nicht nur eben für Frauen. Und dasselbe gilt nun jetzt auch für die Regel oder für den Wochenfluss. Denn darin wird ja schon, wie gesagt, totes Gewebe abgestoßen. Und somit ist der damit einhergehende Blutfluss quasi eine Folge des Sündenfalls. Also wurde die Frau nicht nur dann unrein, wenn sie sozusagen wie der andere Mensch eine konkrete Sünde beging, sondern auch, wenn sie den Regel- oder den Wochenfluss hatte. Bezogen auf das religiöse Leben hieß das jetzt, dass sie weder das Heiligtum betreten, noch etwas Gott Geheiligtes berühren durfte. Ansonsten würde sie die Stiftshütte und später den Tempel sowie die Leviten, die Priester und alle Gegenstände quasi, die für den Gottesdienst verwendet wurden, verunreinigen. Und wie drastisch das ist, wird auch in 3. Mose Kapitel 7, Vers 21 beschrieben. Da heißt es: Jeder aus euren Nachkommen, auch in den kommenden Generationen, der sich im Zustand der Unreinheit den heiligen Opfergaben nähert, die die Israeliten dem Herrn heiligen, wird ausgemerzt und aus meiner Gegenwart weggeschafft werden. Ich bin der Herr. Da stand eine Todesstrafe drauf. Somit war die unreine Frau nicht nur vom religiösen, sondern auch vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Das ist ja klar, denn wenn die unreine Frau jetzt einen reinen Menschen berührt, wird auch dieser unrein und letztendlich damit das ganze Volk Gottes. Rein wurde die Frau, wie auch jeder Mensch, der eine Krankheit hatte oder gesündigt hatte, durch das reine Blut eines Opfertieres. Das Opfertier, das durfte keine Ausschussware zweiter oder dritter Klasse sein, sondern das musste makellos sein, denn nur ein reines Tier konnte letztendlich auch die Unreinheit wegnehmen. Und dazu musste sie ein Opfertier in den Eingang der Stiftshütte, beziehungsweise dann später auch des Tempels bringen, sie durfte ja nicht hinein, und ihre Hand auf dessen Kopf legen, wodurch dann die Sünde, wie auch alle Folgen des Sündenfalls, auf dieses Tier übertragen wurden. Rabbi Juda ben Elai brachte dann das jüdische Verständnis von der Weiblichkeit auf den Punkt, indem er seine Schüler folgendes tägliche Gebet lehrte. Er sagte: Gepriesen sei der, der mich nicht zum Heiden machte, und gepriesen sei der, der mich nicht zur Frau machte. Es ist also verständlich, dass die Frauen im Judentum als Menschen zweiter Klasse Ablehnung erfahren mussten. Es ist aber nicht verständlich, wenn das Christentum und damit die westliche Gesellschaft, die ja über die letzten zwei Jahrtausende durch das Christentum, durch die Christianisierung geprägt wurden, dieselbe Bedeutung der Weiblichkeit vom Judentum übernimmt. Denn Jesus, nicht nur der Männer, sondern auch der Frauenretter, hat das mosaische Gesetz erfüllt. Es ist vollbracht, hat er am Kreuz gesagt. Und es hat er nicht nur Männern, sondern auch Frauen zugesprochen. Und damit ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte: Er hat unsere Leiden von uns genommen und unsere Krankheiten weggeschafft. Also nicht nur jede Sünde, sondern auch alle Folgen des Sündenfalls. Und damit auch jede Unreinheit. Die Frage ist jetzt vor allem, liebe Frauen, glaubt ihr das? Und wenn ja, was macht das mit der Bedeutung von Weiblichkeit, die ihr in euch trägt. Jesus hatte weit mehr Bedeutung als ein reines Opfertier. Er war der heilige Gott und konnte deswegen ein für alle Mal alle Unreinheit wegnehmen, uns reinigen und somit uns eine neue Bedeutung geben und damit Gott dem Vater heiligen. Für die Frau bedeutet das, dass sie zwar immer noch Unannehmlichkeiten und Schmerzen erlebt, sie aber darüber nicht mehr definiert wird. Jesus macht das unmissverständlich in Lukas Kapitel 8, Vers 43 bis 48 deutlich. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hat ihr helfen können, obwohl sie schon von vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Diese Frau zwängte sich durch die vielen Menschen hindurch und berührte heimlich von hinten ein Stück von Jesu Gewand. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich angefasst? Fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein und Petrus meinte, Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer hat dich angefasst? Jesus erwiderte, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe es gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd zu ihm und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. Meine Tochter, sagte Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. Man muss sich das mal vorstellen. 12 Jahre lang hat diese Frau schwere Blutungen gehabt und darunter gelitten. Das heißt, 12 Jahre lang war sie mehr oder weniger vom gesellschaftlichen und religiösen Leben ausgeschlossen. Weil die Menschen ihre schweren Blutungen als etwas Unreines ansahen, musste sie sich selbst als etwas Abstoßendes verstanden haben. Sie versuchte menschlich gesehen alles, gab ihr ganzes Geld für Ärzte aus, aber ohne Erfolg. Und da hörte sie von Jesus, dass er Menschen heilen konnte und fasste Mut, ihn aufzusuchen. Man mag gar nicht drüber nachdenken, welchen Aufschrei die jüdischen Gesetzeslehrer getätigt hätten, wenn sie von dieser Aktion der Frau Wind bekommen hätten. Eine unreine Frau wagt es, sich in einer Menschenmenge aufzuhalten, in der die Leute von allen Seiten drücken und drängen. Ihre Unreinheit würde sich wie ein Virus unter dem ganzen Volk ausbreiten. In Zeiten von Corona, wo es heißt, Abstand zu halten und eine FFP2-Maske zu tragen, wissen wir vielleicht etwas, was das bedeutet. Doch ungeachtet dieser Reinheitsvorschriften zwängt sie sich so unbemerkt wie nur möglich durch die vielen Menschen hindurch. Und wagt es, nicht nur zufällig, sondern mit voller Absicht, ein Stück von Jesu Gewand zu berühren. Aber sie glaubte, das heißt, sie war aus welchem Grund auch immer davon überzeugt, dass diese Tat und damit Jesus sie heilen, sprich Gott gegenüber, heiligen konnte. Und tatsächlich, ihre schweren Blutungen hörten auf der Stelle auf. Aber Jesus wollte mehr, als sie bloß reinigen. Er wollte ihrer Weiblichkeit eine neue Bedeutung geben. Und das konnte er nur im Beisein all jener Menschen, die sie bis jetzt aufgrund ihrer schweren Blutungen als etwas Unreines ansahen. Wodurch sie sich ja selbst auch als etwas Abstoßendes verstand. Denn der Mensch ist das Ebenbild Gottes ein Beziehungswesen. Das heißt, unser Verständnis von Männlichkeit oder Weiblichkeit, das wird ja geprägt durch unser soziales Umfeld. Als die Leute sich umsahen und sie quasi nicht mehr verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Scham vor Jesus nieder. Sie wusste sehr wohl, was sie eigentlich getan hatte und dass es nicht erlaubt war. Was wird wohl Jesus, der Meister, das heißt Gesetzeslehrer, ja, Rabbi, ihr sagen, wird er sie verurteilen und genauso ablehnen, wie es die jüdischen Gesetzeslehrer getan hätten? Doch Jesus begegnet ihr als Retter. Er bezeichnete sie als seine Tochter. Und zwar in dem Moment, wo ihre ganze bisherige Bedeutung der Weiblichkeit offen am Boden lag, voller Scham. Jesus begegnete ihr aus der Perspektive Gottes, in dessen Gegenwart sie so gerne treten würde, nämlich als ihr Vater. Er nannte sie seine Tochter. Nirgendwo sonst in den Evangelien bezeichnete Jesus eine Frau als seine Tochter. Und damit spricht er ihr eine neue Identität zu. Denn der Vater ist immer der Segnende, immer derjenige, der Identität zuspricht. In diesem Segen. Und Jesus spricht ihr diesen Frieden zu, diese Freiheit, nach der sie sich die letzten 12 Jahre so sehr gesehnt hatte. Wir kennen nicht den Namen dieser Frau, aber das ist auch irrelevant. Sie wird Tochter Gottes bezeichnet. Und dieses Verständnis ist weit größer als jegliches irdische Verständnis. Gottes Verständnis von Weiblichkeit ist größer als dein Verständnis von Weiblichkeit. Glaubst du das? Jesus ergreift ihre Hand und richtet sie auf. Er nimmt sie an. Jesus betrachtete die schweren Blutungen dieser Frau weder als etwas Unreines, noch stigmatisierte er sie dafür, dass sie ihn berührt hatte. Nicht, und es ist wichtig, indem er ihr die Leiden nimmt und ihre Krankheit wegschafft, gibt er ihrer Weiblichkeit eine Bedeutung, also eine neue Bedeutung, sondern indem er sie trotz ihrer Unreinheit nicht als etwas Abstoßendes betrachtet. Und das gab ihrem Verständnis über Gott und damit sich selbst als Frau, als Ebenbild Gottes, eine neue Bedeutung. In Galater 3, Vers 26, da heißt es, nun seid ihr alle zu Kindern, zu Töchtern und Söhnen Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Wie diese unreine Frau ihre Hand auf ein Opfertier legen musste eigentlich, um ihre Sünde und die Folgen des Sündenfalls loszuwerden, so streckte jene Frau ihre Hand nach Jesus aus und berührte ihn. Und im selben Moment wurden ihre Blutungen gestillt. Und in gleicher Weise tun auch wir es. Wir strecken unsere Hand nach Jesus aus, um in seiner Reinheit verbunden zu werden. Die Bibel stellt uns Jesus als dieses Ebenbild Gottes dar, von dem sich auch alle Männlichkeit und Weiblichkeit ableitet. Und da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Anteil an dem, wer wir eigentlich sind in Gottes Augen. Um ein neues Verständnis von Weiblichkeit zu bekommen, müssen wir wie diese unreine Frau, die an schweren Blutungen litt, mit unserem falschen Verständnis zu Jesus kommen und es in der Gemeinschaft mit ihm heilen lassen und damit heiligen lassen. Jesus möchte dein Verständnis von Weiblichkeit in Gottes Verständnis umgestalten. Aber was ist jetzt Gottes Verständnis von Weiblichkeit? Nun, Gott schuf die Frau, um der Welt Leben zu geben. Eva ist die Mutter alles Lebendigen. Und damit Mutter zu werden. Am deutlichsten wird es aber in Maria sichtbar, die Jesus, das Leben, zur Welt brachte. Mutter zu sein heißt nicht, Karriere als Hausfrau zu machen, die als Ersatzmutter dafür zuständig ist, ihrem Mann zu dienen. Der Wert der Frau liegt in ihrer Fruchtbarkeit, egal ob leiblich oder geistlich gesehen. Und deswegen können auch unfruchtbare Frauen oder Frauen nach den Wechseljahren fruchtbar sein. Um euch, liebe Frauen, nun zu inspirieren, wie Gott euer wahres weibliches Potenzial betrachtet, möchte ich mit einer kurzen Geschichte von Gladys Aylward schließen und sie als Beispiel dafür darstellen, was es heißt, fruchtbar zu sein, der Welt Leben zu geben und Mutter zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr Gladys Aylward kennt. Mich fasziniert diese Frau. Gibt einige Biografien. Ich möchte aber auch nur einen kurzen Ausschnitt aus der wohl bekanntesten Geschichte über sie vorlesen. Gladys Aylward war ja eine Christin aus England. Und obwohl sie Gottes Ruf nach China verspürte, lehnte sie die Kinderinlandsmission aufgrund ihrer geringen Intelligenz ab. Doch sie ließ sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen und so reiste sie mitten im japanisch-chinesischen Krieg Hals über Kopf nach China. In der Stadt Yangcheng leitete sie eine Herberge, die sie dort von einer anderen älteren Missionarin übernahm. Kriegsweisen und andere vernachlässigte Kinder wurden zu ihr gebracht. Schließlich waren es über 100 Kinder und dann rückte die Front in ihre Nähe. Die Kriegslage verschlechterte sich ständig. Was würde geschehen, wenn die Japaner in die Stadt kamen und sie besetzten? Da klopfte es in der Nacht an ihre Tür. Ein Bote des Generals brachte die Nachricht, dass die Japaner die Stadt heute oder morgen einnehmen würden. Jetzt musste auch Gladys fliehen. Unter großen Gefahren und Schwierigkeiten gelang es ihr, die heftig umkämpfte Stadt Yangcheng zu verlassen. Wie aber sollte sie mit über 100 Kindern den weiten Weg in das freie China bis nach Xi'an schaffen? Die Japaner kontrollierten doch alle Straßen. Und da blieben ihr nur die kleinen Maultierpfade über die Berge, hunderte von Meilen weit. Das war besonders gefährlich wegen der Partisanen und wegen krimineller Banden, die dort hausten. Alle, die von den Fluchtplänen erfuhren, erklärten Gladys für verrückt, doch sie machte sich auf den Weg, ohne Geld, ohne Essen. Ihre Kinder waren zwischen 3 und 16 Jahre alt. Sie kletterten über das Gebirge. Oft schliefen sie im Freien. Um sie her sah man immer wieder feindliche Soldaten und das einfachste Essen, Haferschleim, erbettelten sie sich von der Bevölkerung. Je länger die Flucht sich hinzog, desto mutloser und verzweifelter wurden die Kinder. Sie waren hungrig, viele Tränen flossen, doch endlich nach 12 Tagen erreichten sie den gelben Fluss. Wegen der Kämpfe aber war der Fährbetrieb eingestellt. Jetzt war selbst Gladys am Verzweifeln. Da erinnerte eins ihrer Kinder sie daran, wie Gott Mose und die Kinder Israel durchs Rote Meer geführt hatte. Wir müssen Gott vertrauen, er wird es mit uns auch tun. Und so empfanden es alle als unbegreifliches Wunder, als schließlich das chinesische Militär allein für Gladys und die Kinder die Überfahrt organisierte. Auf der anderen Seite des gelben Flusses nahmen sich die Leute von der dortigen Stadt der Kinder an und gaben ihnen zu essen. Die abenteuerliche Flucht aber war noch nicht zu Ende. Es ging weiter über steile und gefährliche Wege. Oft mussten Kinder getragen werden und als der Trek endlich nach 27 Tagen Xi'an erreichte, ließ der Wächter sie nicht hinein. Für Flüchtlinge geschlossen. Jemand erbarmte sich und wies sie weiter nach Fufeng, wo Gladys endlich ihre Kinder in einem christlichen Waisenhaus abliefern konnte. Kurz darauf brach sie dann zusammen und musste 2 Jahre lang gepflegt werden. Das bedeutet es, der Welt Leben zu geben und Mutter zu werden. Das erfordert Wagnis, es erfordert Mut, es erfordert Hingabe, es erfordert Opferbereitschaft, Kampf, Nervenstärke. Egal, ob du deine Kinder durch den Alltag führst oder wie Gladys quasi über die Berge. Selbst der Haushalt kann ein Kriegsgebiet sein und der Mann der Feind. Doch letzten Endes braucht es immer die Bereitschaft, Gottes Verständnis von Weiblichkeit mehr Glauben zu schenken als dem der Gesellschaft oder deinem eigenen. Tochter Gottes, erhebe dich. Und deswegen möchte ich dir zur Erinnerung, wenn dich das angesprochen hat, gern ein Armband schenken, du darfst es dir da vorne dann gerne abholen nach dem Gottesdienst. Gibt es in 3 Größen. Da steht drauf, I am more. Ich bin mehr. Und das soll dich daran erinnern, dass Gottes Bild von Weiblichkeit größer ist als das in dieser Gesellschaft oder dein eigenes vielleicht. Amen.